15. Kapitel. Morissette sprang auf mich zu, begeistert, dass ich die Szene auf Kosten der dramatischen Kunst abgekürzt hatte. Sie wollte nicht, dass Charlotte die Veranlassung zu meinem Zustand sei oder dass ich etwa durch Ablenkung oder zu wenig Sorgfalt wieder schlapp würde. Sofort hatte sie eine Idee für eine neue Szene, aber zuerst sagte sie einen der Sätze, die Theresas Töchter so natürlich sagten und die mich jedes Mal in ein grenzenloses Erstaunen stürzten. »Lilly«, schrie sie, »stecke deine Zunge in meinen Arsch und schau, ob ich noch Senf darin habe.« Und während Lilly die Klappe ihres Kostüms aufhob, wiederholte Morissette, »Es ist furchtbar, wie das Arschloch mich juckt. Nein, Mama tat es mit Absicht, um mich in Feuer zu bringen. Oh, du wirst mich mit 12 Stößen Arsch ficken heute Abend, bevor du mich entjungferst. Also, Lilly, was ist?« »Gut«, sagte Lilly. »Das schmeckt nach Samen, nach Nutten, nach Kacke, nach Hure, Senf, Eibisch, nach Schwanz, Katzendreck, Po d'Espagne, Kautschuk, Selbstbefriediger mit Stuhlzäpfchen, nach Dreck des Bidets, Lippenstift, Lokuspapier, Vaseline, Stärke, Moschus, Bordellscheißhaus und nach Schweinereien, die ich nicht zu sagen wage.« »Die ich nicht zu sagen wage«, wiederholte Risette. »Danke, oh danke, komm her, dass ich dir eine runterhaue.« »Vergilt mir lieber, was ich dir eben gemacht habe«, entgegnete Lilly frech und näherte sich ohne alles Misstrauen. »Schau her«, sagte Risette zu mir, »schau her, ob sie weint, wenn sie die Ohrfeige nicht bekommt. Schau, wie boshaft sie in ihrem Alter schon ist. Die einzige Hure in der Familie. Sie hat mich hinten ganz wund geleckt, ich spüre es noch.« »Ja, so wirst du's nicht fertig bringen«, sagte Lilly ganz ruhig. »Wenn ich aber eine Hure bin, wird er seine 6 Sous wert sein, wie Charlotte sagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sagte Risette mit 6 Küssen. Plus«, und sie sagte dieses Plus so heiter und ließ das S zischen, wie in der Comédie Française, wenn man das Krokodil des Molière'schen Wucherers ansagt. Plus zu Ehren der Umstände eine außergewöhnliche und unentgeltliche Prämie. Was ich in der Hand halte, gehört mir die ganze Nacht. Aber Mama hat es schon in der Fotze und Charlotte im Mund gehabt, während Lilly seufzt und nachschaut, ob ihr die Haare wachsen.« »Sie wachsen nicht«, behauptete Lilly ernst. »Also, anstelle der Prämie und mit Erlaubnis des Herrn wollen wir zu dritt eine Szene spielen, in der die Schülerin hier meinen Geliebten eine Minute lang besitzen wird, mit der Bedingung, ihn uns wiederzugeben.« »Pass auf«, sagte Lilly ernst. »Vor Charlotte ist er steif geworden, ohne es zu wollen. Bei einer so schönen Frau, wie ich es bin, muss es ihm kommen.« Dieses Spiel war in meinen Augen eine negative Kuriosität, folglich höchst selten und interessant, wie alles, was im Gegensatz zu einem bekannten Ideal steht. Um es mit anderen Worten zu sagen, diese kleinen, erotischen Theaterstücke hatten ebenso wenig mit Theater zu tun wie mit Erotik. Ich wiederhole hier etwas, was ich bereits oben gesagt habe. Seien Sie so freundlich, nicht zu glauben, dass ich dieses kindliche Theater erfinde. Wenn Sie glauben, dass mein Stil nicht der eines Elementarschülers ist, dann tun Sie mir die Liebe, anzunehmen, dass diese Hurendialoge nicht die Frucht meiner Nächte sind. Ich notiere sie, weil sie mir mehr Jungmädchen als Huren zu sein schienen, trotz ihrer Theaterspiele und ihres Wortschatzes, ein Kontrast, der mir Spaß machte. Aber wie die Zeichnungen eines Kindes, würden sie durch eine Retusche allen Charakter verlieren. Vor dem Beginn des Spieles erklärte ich Risette, dass ich nicht mehr in Hochform sei und dass ich nicht gern einen lächerlichen Anblick abgeben möchte. Sie billigte mir also eine kleine Pause zu, aber nicht lange. Die Szene begann mit einem Fortissimo wie eine klassische Symphonie. Ganz unvorbereitet sagte Risette: »Du kommst aus der Schule, mein kleines Mädchen. Das stimmt nicht. Es ist 7 Uhr und deine Mama hat dich sichtlich gescholten.« »Ja, sie hat mir eine Maulschelle verabreicht, weil ich mit einem Selbstbefriediger im Popo heimkam. Ich hatte es nicht einmal gemerkt.« Lillys Auftreten war immer improvisiert, aber sie führte sicher die Szene. Und vor allem, was ich in dieser Familie sah, setzte mich die heutige Aufführung am wenigsten in Erstaunen. Risette wunderte sich doch noch über sie und lachte hinter der Hand, bevor sie begann. »Hast du ihn noch? Wem gehört er?« »Weiß ich das? Es gibt so viele Schlampen, die mich Arsch ficken. Und da ich ihnen den Rücken kehre, kann ich sie nicht erkennen. Mama hat vielleicht geplärrt. Schon wieder hat so eine schwule Hure ihren Schwanz in deinem Arsch vergessen. Sind sie es vielleicht, mein Fräulein? Ich? Ich soll die Schlampe sein, die dich Arsch fickt? Ich, die schwule Hure, die... Oh, regen Sie sich nur nicht auf. Ich habe geantwortet, das war auf der Treppe, Mama. Gut, sagte sie, geh doch zu der Schnepfe vis-à-vis und schau, ob ihr der Stößel da gehört. Es ist nur rechtschaffen von mir, mein Fräulein, dass ich ihn zurückbringe. Und ich stecke ihn dir wieder hinein. Hat man je eine solche unverschämte Göre gesehen, macht ihre Anstandsbesuche mit Selbstbefriedigern im Arsch. Nein, ich werde mich nie auskennen in all den verschiedenen Arten von schwulen Weibern, die einen Arsch ficken, die anderen schmieren einen ihren Saft ums Maul. Man vögelt mehr mit ihnen als mit den zahlenden Kerlen. Wie, du in deinem Alter bist schon entjungfert? Oh lala, Barmherzigkeit, was fällt da auf meine Nasenspitze? Ich muss Jungfrau sein, damit ich meine Zunge in ihren Arsch stecken darf. Gut, sie haben schöne Laster. Wozu hat der liebe Gott mir zwei Löcher gegeben, wenn nicht dazu, dass ich von ihnen Gebrauch mache? Ich brauche nur eins. Darauf würde ich mir an ihrer Stelle nichts einbilden. Niemals war Lilly um eine Antwort verlegen. Und Morissette, deren Geschwätzigkeit uns eine Stunde vorher amüsiert hatte, fühlte, dass es für sie besser sei, den Dialog zu beenden und zum Couplet überzugehen, das ihr mehr lag. Und wenn ich dir statt eines Selbstbefriedigers einen ganz lebendigen Schwanz geben würde? Würde ich das lieber mögen als den Schwanz eines Toten, sagte Lilly sanft. Ich lutsche bloß die lebenden Schwänze. Aufgepasst, wenn du einen haben willst, wirst du mir vorher Dankeschön sagen und mir eine kleine nette Handarbeit machen, während mein Freund im Zimmer nebenan schläft. Küsse aufs Gesicht, die Zunge um die Ohren und die Zähne hinten am Hals, das ist der Anfang. Dann wirst du mir Minette machen an der Spitze der rechten Brust und an der Spitze der linken Brust, bis ich sage, genug. Du lässt deine Zunge um den Bauch zittern, ganz leicht, ohne mich nass zu machen. Du knabberst an den Lippen der Fotze, deine Zunge wandert hinunter, leckt ganz wenig, als ob sie es nicht wagte. Dann steckst du sie hinein in all die kleinen Ecken. Dann greift sie den Kitzler an. Und wenn ich aufgehört habe zu spritzen, werde ich dir einen schönen, warmen Schwanz geben, mit dem du spielen kannst. »Oh, Mademoiselle«, sagte Lilly ohne jegliche Begeisterung, »diese kleine Arbeit ist mehr als ein Schwanz wert. Das ist 50 Francs wert.« Die Antwort, die Theresa Freude machte, bewies mir, dass Risette recht hatte, wenn sie behauptete, dass Lilly Sinn für ihren Beruf hätte, aber ich musste spielen. Ich lief Gefahr, meinen Auftritt zu verfehlen. Mit dem ersten Wort kam Lilly zum Theater zurück und fing an. »Guten Tag, mein Herr. Die Dame sagte mir, dass sie wirklich zu mickrig für sie sei und dass sie schon längst hätten sitzen lassen, wenn sie ihnen nicht Zerstreuungen verschaffte. Sie muss sich also als Harlekin verkleiden und ihnen kleine Schülerinnen vorführen. Sie sind etwas Mischugge, nicht wahr? Ach, das macht nichts, ich bin daran gewöhnt.« Man hatte ihr von all dem nichts gesagt. »So eine Frechheit«, stieß Morissette zwischen den Zähnen hervor, aber Lilly fuhr unbekümmert fort. »Diese großen Mädchen können nichts machen, sehen Sie? Sie sind überall Jungfrauen. Man wendet sie hin und her, bevor man ihr Loch findet. Und wenn sie einmal einen Schwanz lutschen, ist es etwas so Außergewöhnliches, dass sie ihre ganze Familie einladen, um Beifall zu haben, als ob sie einen Säbel verschluckten.« »Hey, willst du wohl still sein, infame Kröte?« rief Risette, die durch das Lachen ihrer Mutter unruhig geworden war. »Och, mein Fräulein«, sagte Lilly sehr ruhig, »nehmen Sie sich nicht die Mühe, mich zu peitschen. Ich brauche das nicht, um Ihren Geliebten steif werden zu lassen, und ich bin nicht so wie Sie für Marthas Sehen zu haben. Gehen Sie doch Pipi machen. Kommen Sie in 5 Minuten zurück. Bringen Sie mir mein Geld und ich werde Ihnen den Herrn wiedergeben. In gutem Zustand. Los, gehen Sie.« Lillys Autorität festigte sich mit jedem Wort. Sogar Morissette lachte, nachdem sie einen Blick auf ihre Mutter und auf mich geworfen hatte. Ohne zu antworten, zog sie sich zurück, um Pipi zu machen, wie man ihr befohlen hatte. Die Fortsetzung der Szene beengte mich im Voraus, und da ich wusste, wie ich die Rolle des Herrn spielen sollte, dem von seiner Geliebten im Harlekin-Kostüm kleine Mädchen vorgeführt werden, war ich zufrieden, als ich sah, dass Lilly das Thema zum zweiten Male änderte, indem sie mich duzte, was ich nicht erwartet hatte. Ach, wie lasterhaft deine Freundin ist. Sie weiß, dass du mit mir geschlafen hast. Sie gab mir eine Stunde lang eine Lektion in der Hurerei. Und dann ist sie aufs Klo gegangen, um zu onanieren. Und sie will, dass du mich arschfickst, wenn sie zurückkommt. Der Präsident des Gerichtshofes verlangt nicht so viel, bevor er sich nackt auszieht. Ich erzähle diese Geschichte recht schlecht, wenn sie das tolle Lachen nicht verstehen, das mich verhinderte, auf den letzten Satz zu antworten. Lilly allein lachte nicht. Sie hob eilends ihr Schulkleid bis zum Gürtel auf. »Los, beeilen wir uns, es ist eine ernste Sache. Wenn du so lachst, wirst du es mir nicht machen können.« Das wusste ich auch, aber Lillys Gehabe belustigte mich viel mehr, als ihre Lüsternheit mich reizte, und Theresas unbändige Heiterkeit störte immer meine Anstrengungen, ernst zu bleiben. Es fehlte wenig, und ich hätte mich bei Lilly blamiert. Aus irgendeinem Grund blieb Morissette länger abwesend. Das erlaubte Lilly, die Szene nach ihren Wünschen fortzusetzen und den Schnörkel anzufügen, der ihr unentbehrlich war. Als ihre Schwester zurückgekommen war, nahm Lilly ihre Rolle wieder auf. »Stimmt es, Mademoiselle, dass Sie diesen Herrn seit vorgestern in der Mache haben, ohne ans Ziel zu kommen?« »Was du dir einbildest, du Frosch! Ich leckte ihn um 22:30 Uhr. Um 23:00 Uhr hat er mich in den Popo gefickt.« »Was Sie nicht sagen. Aber er war weich wie ein Lappen vor Ihnen. Und sehen Sie nur, wie ich das Vergnügen habe, ihn Ihnen zurückzugeben. Das macht 20 Francs. Wünschen Sie eine Rechnung?« Morissette machte mit der Hand eine Geste, die Lilly mit einigen Repressalien drohte, aber sie blieb gut gelaunt und ohne ihre Fantasie besonders anzustrengen, gestaltete sie ihre Rolle so, dass sie ihr Versprechen halten konnte. »Ich habe kein Geld«, sagte sie, »aber was du da in der Hand hast, ist mehr wert. Nimm ihn zuerst, aber richte ihn mir nicht zugrunde. Gib ihn mir wieder und wir sind quitt.« Lilly machte daraufhin ein sehr komisches Gesicht. Es war eine Mischung von Enttäuschung, Höflichkeit und Gleichgültigkeit. Sie ließ meinen Schwanz los und erwiderte ihrer Schwester, »Das macht nochmal 20 Francs.« Augenscheinlich wartete Morissette nur einen Vorwand ab, um sich als gute Mitspielerin zu zeigen. Ein Wort, das kein Spott gegen sie war. Sie umarmte Lilly lachend, dann packte sie sie an der Taille, hob ihre Röcke hoch und sagte zu mir, »Da, nimm sie von wo du willst.« Ein anderes Kind hätte es komisch gefunden zu schreien, »Mama, man vergewaltigt mich!« Aber Lilly machte nie Dummheiten, und dann hatte sie uns Wichtigeres zu sagen oder vielmehr ins Gedächtnis zu rufen. Mein Fräulein, aber ich bin doch Schulmädchen. Ich habe meinen Vaselintopf in meinem Körbchen.« »Ach, stell dich doch nicht so dumm«, sagte Morissette. »Brauchst du denn Vaseline? Ich werde draufspucken, geh in Stellung.« Und Lilly hockte sich hin, als ob sie Bock springen wollte. Morissette setzte sich rittlings, aber verkehrt auf ihren Nacken, wo ich eindringen konnte. Dann nahm sie Lillys Taille zwischen ihre beiden Schenkel und meinte vergnügt, »Mama hat 2 Fotzen, weil sie hinten ebenso viele Haare hat wie vorn. Aber wenn Lilly ihre Schenkel öffnet, kann man dann nicht sagen, dass sie 2 Arschlöcher hat?« »Umso besser«, sagte Lilly, die mit gesenktem Kopf antwortete. Was ich nahm, war wirklich ein kleines Fötzchen. Muss ich nun sagen, welche Vorsicht ich dabei anwandte? Ja, es ist sogar nötig, dass ich darauf bestehe, um den moralischen Charakter meiner Erzählung zu unterstreichen. Hören Sie darum auf mich, meine arglosen Leser. Wenn Sie ein kleines Mädchen von hinten ficken und es dabei nicht schonend behandeln, werden Sie zu tief hineinstoßen, und das arme Kind wird wahrscheinlich weder Ihre Ungeschicklichkeit noch Ihre Entschuldigungen überleben. Nichts ist gefährlicher, als ein Kind in solcher Lage zu vögeln. Ich sage das nicht den Gymnasiasten, die ihre kleinen Schwestern arschficken. Ich sage es denen, die sie vögeln und die dabei riskieren, sie zu zerreißen, wenn sie diese Seite nicht gelesen haben. Einer der verbreitetsten und populärsten Irrtümer besteht über die vorzeitige Entjungferung. Viele Männer haben sich sagen lassen, dass es zur Entjungferung eines kleinen Mädchens genügt, bloß mit dem Schwanz in den weiblichen Geschlechtsteil einzudringen und beim Mund herauszukommen. Oder man steckt umgekehrt dem Mädel den Schwanz in den Schlund und kommt dann zwischen den Schamlippen heraus. Ich habe niemals solche Kraftanstrengungen versucht. Die Anatomen, mit denen ich darüber sprach, rieten mir aber ab, hierin Erfahrungen zu sammeln. Ich rate auch Ihnen davon ab, und Sie werden mir dann nicht mehr sagen, dass mein Buch nicht in jedermanns Hände gegeben werden darf. Wie die Tugend nicht immer belohnt wird, so brachten auch mir meine Vorsicht und meine Bedenken wenig Vergnügen ein. Aber Scherz beiseite. Durch eine Frau erregt werden, im selben Augenblick, wo ich eine andere in den Armen halte, ach, das widerstrebt durchaus meiner Veranlagung. Ich schätze den Betrug in der Liebe so wenig, dass mir sogar der Ehebruch zuwider ist, und ich erzähle Ihnen lieber diese Hurengeschichten, als zu beschreiben, durch welche List ich einen Mann 100-mal drankriege, um ihm seine Frau zu stibitzen. Unter Morissette und mir schien die kleine Lilly eine ganz lächerliche Rolle zu spielen, denn von beiden war sie es, die nichts von mir abkriegte. Und diese mehr seelische als fleischliche Komplikation, diese Verwandlung der Wirklichkeit in Phantome, bedrückte mich so sehr, dass ich Morissette veranlasste, sich zu beeilen. Man konnte uns nicht hören. Sie sagte ganz leise zu mir: »Komme ich nun dran?« »Mehr als du glaubst. Nur wiederhole mir nicht mehr diese Senfgeschichte. Ich entjungfere dich jetzt.« Ihre Augen flackerten, sie straffte ihre Brüste und öffnete die Lippen, als wolle sie »Ja« herausschreien. Aber sie schwieg, und mit einem vielsagenden Blick, der ihre zügellose Begierde verriet, flüsterte sie: »Komm, ich sage es dir hinter der Tür.« Zärtlich umarmte sie Lilly, kitzelte sie an der Taille, bis sie lachen musste, und warf sie, damit sie etwas zu tun hatte, zwischen die Schenkel ihrer Mutter. Dann folgte sie mir schnell. »Wer von uns beiden hat es eiliger?« fragte sie und presste mich an sich. »Ich.« »Da irrst du dich aber gewaltig. Ich danke dir dafür, dass du es sagtest, und umso besser, wenn du es auch glaubst. Warte noch eine Stunde, ja?« Ich erbleichte und mein Ausdruck veränderte sich. Sie fühlte meine Unzufriedenheit, ehe ich noch den Mund auftat. »Also muss ich dir alles sagen«, erwiderte sie und zog mich noch fester an sich. »Hast du nicht gehört, was Mama gesagt hat? Ich habe eine lederne Jungfernschaft, wie es die von Charlotte war. Das wird ein Gemetzel werden.« Ach, sie hatte das Wort gefunden, das nötig war, um mich nicht mehr in Versuchung zu führen. »Ich bin umso glücklicher«, sagte sie, »je weher du mir tust, aber wenn es dann vorbei ist, werde ich halb tot sein. Erst wollte ich gleich, aber jetzt, wir spielen, es macht mir Spaß. Macht mir nicht immer Spaß.« Sie beendete diese Rede fast im Tonfall Charlottes und ließ ihren Kopf hängen. Ich war so verwirrt, dass ich versprach, alles zu tun, was sie wollte, und dass ich beschloss, mich ebenso zu amüsieren wie sie. Da ich selten Beschlüsse fasse, fasse ich sie mit aller Entschiedenheit.